Ich stoß beim Lesen der Bibel auf eine Bibelstelle, die mich für diese Predigt heute hier inspiriert hat. Und ich möchte mit dieser Bibelstelle heute anfangen. In Matthäus 9, 37 bis 38 steht's. Da sagte er zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntenfeld schickt. Also wir lesen hier von einer Not eigentlich, von einem Mangel, dass es nicht genügend Arbeiter sind für die Arbeiten, die verrichtet werden sollen. Und ich dachte so, wie typisch ist das denn? Es sind zu wenig gute Leute da. Das Personal ist irgendwie zu wenig. Es ist nicht ausreichend. Und ich dachte, so ist es eigentlich überall. Wenn du jetzt diese Feststellung übernimmst auf dein Leben, vielleicht auf die Firma, wo du arbeitest, oder vielleicht auf andere Organisationen, oder egal, wo du dich befindest, es fehlen oft Leute, es fehlen oft gute Leute. Ich arbeite in einer Firma und habe mit anderen zu tun, und wir stellen immer wieder fest, dass wir nicht allzu viele gute Leute haben, die jetzt vielleicht neu hinzukommen. Es fehlen Leute, die mit Handwerk richtig gut handhaben und die wirklich was leisten, was bringen, die wirklich auch leidenschaftlich dafür sind, wirklich das auf dem Herzen haben. Es fehlen Leute, es fehlen gute Mitarbeiter, es fehlen gute Angestellten. Oft ist es so, dass vielleicht Leute kommen, aber die haben nicht das Fachwissen. Und viele haben vielleicht nicht den Elan, sich das anzueignen. Sie sind nicht genügend bereit für die Arbeiten, die sie verrichten sollen. In ländlichen Gebieten fehlen Ärzte. Es fehlen gute Ärzte. Und so kann man das auf alles andere ausweiten. Es fehlen Lehrer, oder? Es fehlen gute Lehrer. Manchmal fehlen Erzieher, vielleicht nicht im Osten, aber in Westdeutschland fehlen Erzieher. Polizisten, vielleicht Politiker, das haben wir gerade gehabt, ne? Wir suchen gute Politiker. Wir suchen Politiker, die wirklich das Land meinen, das Land lieben. Und nicht nur deren Programme. Ja? Also ich glaube, jeder von uns kann irgendwie feststellen, dass gute Leute fehlen in vielen Bereichen. Es wird darüber gesprochen, auch in der Politik. Im Fernsehen, dass einfach es sind zu wenig Leute, die verlagern sich manchmal innerhalb von Europa, gehen Leute von einem Land in ein anderes Land, da fehlen wieder die, dann müssen die wieder zurück und wie auch immer. Also es ist im Gespräch, dass gute Leute fehlen. Und auf der anderen Seite erwarten wir, gut bedient zu werden. Ja? Wir erwarten, gut behandelt zu werden. Wir erwarten, dass die Leute, die uns behandeln oder bedienen, gut sind, professionell, Fachleute. Nun, wir haben vielleicht nicht immer den Eindruck davon, dass es so ist. Ich bin froh, dass bei all den Besuchern, die wir tätigen mussten im Krankenhaus, wir immer gut behandelt worden sind. Richtig gut behandelt worden sind. Da ist gutes Personal. Das sind Leute, zu allermeist, das war mein Eindruck oder unser Erlebnis, die sich wirklich bemühen und sich kümmern, die dich meinen. Oder wenn du in eine Behörde gehst und was brauchst. Oder wenn Leute, wenn ich manchmal irgendwo bin, irgendwo reingehe und da Menschen auf mich zukommen und fragen, brauchen sie Hilfe, suchen sie jemand. Ja, das sind gute Leute. Die werden gebraucht. Überall, in deine Firma, in meine Firma, überall. Ich kann mich erinnern an die Situation, als ich den Job bekommen habe, den ich habe seit 15 Jahren. Ich war in der Firma und habe nach Arbeit gefragt und habe Gespräche geführt mit der Chefin, wo ich jetzt arbeite, und hat mehrere Gespräche geführt und ich habe die Firma ein bisschen kennengelernt. Und zum Schluss, als es um die Entscheidung ging, ob ich den Job bekomme oder nicht, meinte damals die Chefin zu mir, das war jetzt vor über 15 Jahren, sie meinte zu mir: Wissen Sie, Herr Jankowski, ich kann Ihnen das beibringen, was Sie nicht wissen, aber ich kann Ihnen keinen guten Charakter geben, den Sie womöglich haben für diese Stelle. Den kann ich nicht beibringen. Den Charakter kann ich nicht geben. Ich sehe den Charakter bei ihnen. Deshalb will ich sie haben. Das, was sie nicht wissen, das kann ich ihnen beibringen. Und wisst ihr, das schmeichelt mich immer noch. Ah, es klingt immer noch cool, oder? Es klingt cool, wenn man sowas zu dir sagt. Aber die Frage stellt sich, was sucht Gott in meinem Leben, in meinem Charakter? Ja, ist Gott damit einverstanden, was diese Person damals über mich gesagt hat? Ich meine, sie hat gewisse Sachen gemerkt. Das war eine Person, die wirklich Menschenkenntnis hatte aus vielen Jahren der Erfahrung in einem Unternehmen. Solche Leute gibt es, ja, und du kannst in einen Raum reingehen und vielleicht ein paar Fragen beantworten und man merkt in etwa, wie drauf du bist. Man kann einen Menschen einschätzen. Das ist subjektiv. Aber manche erzielen einen Treffer. Okay? So, ist das jetzt mein Wunder gewesen, damals, dass ich den Job bekommen hatte? Ich wurde ausgewählt für den Job. Aber ich frage mich, was sucht Gott? Welche Qualitäten sucht Gott für sein Personal? Was sucht Gott für Menschen, die bei ihm, mit ihm arbeiten sollen? Welches Fachpersonal braucht er? Weil diese Welt, in der wir leben, sie sucht göttliches Fachpersonal. Sie sucht nach Menschen, die ihnen Gott bringen, seine Gegenwart, seine Nähe. Gott sucht solches Personal, solche Menschen sucht er. So, ich habe mir die Frage gestellt, welche Qualitäten sucht Gott? Was ist ihm wichtig in Bezug darauf, dass wir den Job haben, dass wir diese Erntenarbeiter sind? Und ich stieß wieder auf eine Bibelstelle, und zwar, ich lese jetzt Bibel einfach von Anfang an, wisst ihr, das ist cool. Ich lese einfach Bibel und ich lese sie von Anfang an. Also ich habe begonnen wirklich beim 1. Mose 1,1. Also die Inhaltsverzeichnis musste ich nicht lesen, das habe ich überlassen, Vorwort auch, also der Verlag. Ich habe wirklich angefangen ganz am Anfang. Und mein Ziel war nicht, irgendwann fertig zu werden, mein Ziel ist einfach zu lesen. Und ich kam auf eine Bibelstelle, und zwar, ich landete bei Mose. Mose. Mose war im Begriff, das ganze Volk mitzunehmen. Er ist durch das Schilfmeer hindurch. Er war schon auf der anderen Seite. Die Ägypter waren weg. Und es verging ein paar Tage, gewisse Zeit. Das Volk hat gelagert. Und es gab viele Probleme in dem Volk. Und so steht es im Wort, dass Mose eigentlich von früh bis abends beschäftigt war als Richter. Als jemand, der Entscheidungen getroffen hatte, Menschen beraten hat von früh bis abends. So war er damit beschäftigt. Und eines Tages kam Moses Schwiegervater ihn besuchen. Und er brachte seine Frau und seine zwei Söhne. Wie schön für Mose, nach so langer Zeit endlich seine Frau und seine Kinder zu sehen. Seine Frau und zwei Söhne. Passt irgendwie. Und sein Schwiegervater war sehr clever. Ich habe auch einen cleveren Schwiegervater. Ich wünsche dir einen cleveren Schwiegervater. Das ist immer ein Vorteil im Spiel, im Leben, einen coolen Schwiegervater und eine Schwiegermutter, eine coole Schwiegermutter zu haben. Amen. Applaus. Also im Ernst, das ist... Echt, wirklich. Und Mose hatte wirklich einen cleveren Schwiegervater. Der kam zu Mose und Mose hat alles erzählt. Er war begeistert. Er hat alles erzählt, was geschah in Ägypten. Und der Schwiegervater von Mose war ein Priester und hat Gott gelobt. Sagt, oh, Gott ist richtig gut und er ist treu. Und er hat das alles richtig gut gemacht. Ich sehe es ja. Und das waren, wisst ihr, das waren 600.000 Männer. Also Männerwirtschaft ist nicht so einfach. Wenn man nur mit Männern ist. Es waren 600.000 Männer, mit denen hatte Mose viel zu tun gehabt. Natürlich gab es Frauen und Kinder dazu. Die haben mehrere Kinder sicherlich gehabt, also es war ein Riesenvolk. Also 600.000 alleine Männer und dann noch Frauen und Kinder, also ihr könnt euch vorstellen. Und da war Mose alleine der Einzige quasi, der so die Führung in der Hand hatte. Da kam eben der Schwiegervater von Mose hinzu und wir können vielleicht die Bibelstelle jetzt lesen, hier 2. Mose 18, 21. Hier steht, sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern und Frauen um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem Ungerechten gewinnt Feind sind. Sie setze über sie als Oberster, über Tausender, über Hunderter, über 50 und über 10. Das ist so der erste Befehl oder ein Tipp oder Auftrag im Wort, wo es darum geht, dass jemand Menschen einsetzen soll über andere. Das erste Mal. Das klingt so ein bisschen vielleicht dann später nach der Apostelgeschichte, als Jesus seine Jünger rausgesucht hat. Aber das war so der erste Auftrag. Das war so der Tipp von seinem Schwiegervater. Mach das doch. Und Mose tat das und tatsächlich wurde er viel entlastet. Er wurde entlastet. Er konnte in eine Ebene, in eine andere Ebene Sachen steuern und er wurde wirklich an der Stelle entlastet und konnte und musste, und das tat er auch, er hat sich Männer rausgesucht nach diesen Kriterien. Und ich möchte über diese Kriterien heute mit euch sprechen. Das ist zunächst, das sind Männer und Frauen, die Gott fürchten. Und dann möchte ich nochmal mit euch sprechen darüber, dass Gott Menschen sucht, Männer und Frauen der Wahrheit. Gott sucht Männer und Frauen, die ihn fürchten, die Gottesfurcht haben in ihrem Herzen. Was bedeutet das? Lass uns jetzt eine weitere Stelle lesen, die das ein bisschen mehr erklärt, besser erklärt oder weiter erklärt. Sprüche 22,4. Hier steht, der Lohn der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Der Lohn der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Und ich denke, es ist irgendwie menschlich, ziemlich normal, dass wir irgendwie reich werden wollen. Wir wollen anerkannt werden oder Anerkennung bekommen und wir wollen ein gutes Leben haben. Jeder von uns irgendwie möchte das. Wir wollen genug haben. Wir wollen gesehen werden, anerkannt werden, gelobt werden, Ehre bekommen und wir wollen einfach ein gutes Leben haben. Und das wollen die Menschen da draußen auch. Das will die Welt auch. Alle möchten das in irgendeiner Art. Hier haben wir mit Gottes Furcht zu tun. Die Frucht der Furcht Gottes ist, dass wir Reichtum haben, Anerkennung, Ehre und Leben. Und wir sehen das manchmal im Leben so, dass wir auf dem Weg sind und Ziele vor unseren Augen haben oder wir sehen das in anderen Menschen und sie wollen das erreichen, aber das kostet ziemlich viel. Und das ist nicht der Weg. Das ist nicht der Weg Gottes, sondern es sind manchmal Maßstäbe, die wir vielleicht selbst manchmal haben, die nicht göttlich sind, wie wir zum Ziel kommen. Manchmal ist es so, dass wir Kompromisse machen, manchmal sind das kleine Unwahrheiten, manchmal ist es so, dass wir vielleicht sagen, um jeden Preis und egal was es kostet, wir wollen zum Ziel kommen. Aber die Frage stellt sich, welche Maßstäbe nehme ich in meinem Leben? Nach welchen Maßstäben lebe ich? Manchmal ist es so, ich mache, was ich will und wie ich es will. Und wenn wir uns das eingestehen, manchmal ist es so auch in unserem Leben, dass wir das tun, wie wir es wollen. Aber die Furcht des Herrn heißt auch, dass wir uns nach den Maßstäben Gottes richten. Dass wir Gott Gott werden lassen, dass wir ihn respektieren und dass wir das auch in unserem Leben sehen. Und das sieht man am besten an einer weiteren Bibelstelle. Hier steht, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Das heißt, Gott auf der ersten Stelle. Gottesfurcht heißt es nicht, dass ich Angst vor Gott habe, sondern dass ich so lebe, dass Gott auf der ersten Stelle bei mir ist, in meinem Leben. Dass ich Gott respektiere, dass ich nach Gott frage, dass ich mein ganzes Leben, alles, was ich habe, ihm unterstelle. Denn wir können auf Umwegen zum Ziel kommen. Wir können auf Umwegen dazu kommen, was wir wollen. Aber das ist nicht Gottes Weg. Der Abraham, er sollte einen Sohn bekommen. Aber er war nicht geduldig. Er war nicht geduldig. Und ich meine, ich werfe ihm das gar nicht vor, weil das war ziemlich tricky. Er hat sich anders verholfen. Und nach einer Weile kam der Sohn der Verheißung. Und Gott konnte einfach das zustande bringen, was er ihm verheißen hatte. Und manchmal ist es in unserem Leben genauso, dass wir schon irgendwie das Richtige wollen, aber wir warten nicht. Wir wollen versuchen, auf eine eigene Art irgendwie zum Ziel kommen. Wir umgehen Gottes Ratschlag. Wir sind nicht geduldig. Und das ist menschlich. Und ich sehe aber Gott sei Dank im Wort so viele Geschichten, wo Gott doch trotzdem immer das Beste draus macht oder er wirklich das zustande bringt, was er will, in diese Zeitlinie, in der wir leben. Und wisst ihr, hier dabei geht es nicht nur darum, dass Gott irgendwie süchtig ist, danach geehrt zu werden oder süchtig danach ist, dass wir unbedingt nach seinem Reich, nach seinem Willen trachten. Er ist nicht danach süchtig, er ist kein Autokrat, sondern ihm geht es immer um uns. Ihm geht es um uns. Er möchte, dass wir nicht ein Haus auf Sand bauen, sondern er möchte, dass wir ein Haus auf dem Felsen bauen. Das ist seine Absicht hinter Furcht Gottes. Er möchte uns bewahren vor Sachen, die wir mit eigener Kraft, mit eigener Intelligenz oder mit eigenen Mitteln erreichen wollen, die vielleicht uns zum Fall bringen können. Er möchte uns davor bewahren. Er sucht Menschen, die Gott fürchten. Mehr fürchten als irgendwas anderes. Die Gott respektieren mehr als eigenen Willen oder eigene Bedürfnisse. Die Gott befragen, ist das jetzt dran? Ist diese offene Tür deine offene Tür? Oder was soll ich jetzt machen? Ich möchte dich respektieren. Ich möchte, dass du auf der ersten Stelle bist in meinem Leben, weil ich weiß, dass du dabei mich meinst und nicht Gott selbst irgendwie süchtig danach ist, unbedingt als König anerkannt zu werden. Das ist er schon. Er ist es ohne uns, der König aller Könige. Und Gott, der Einzige. Aber er möchte, dass wir ein Haus haben, unser Leben auf einem Felsen bauen, statt auf dem Sand. Deshalb sucht er Menschen unter uns in dieser Welt, die ihn mehr respektieren und sein Wort als alles andere. Und die ihm folgen, die ihm einfach vertrauen. Das ist irgendwie, nachdem ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, habe ich festgestellt, bei Gottes Furcht geht es eigentlich um Vertrauen. Hier geht es nicht um Angst, dass wir Angst hätten vor Gott, sondern hier geht es um Vertrauen, tiefes Vertrauen. Vertraust du mir? Wisst ihr, wenn du die Bibel liest von Anfang an und das Gesetz ist noch gar nicht da und Gott schickt Manna vom Himmel und spricht zu Mose, sie sollen das wirklich für den ganzen Tag Manna bewahren, am nächsten Tag komme ich und ich beschenke sie wieder mit Manna. Und dann sagt Gott, Mose, ich will prüfen, ob sie mein Gesetz beachten, ob sie mir vertrauen. Und dann kommt es dazu, dass sie doch das aufbewahren, das Mana und für den nächsten Tag. Und dann kommen die Würmer und das wird das alles schlecht und aufgefressen und so weiter und so fort. Bevor das Gesetz kam, hat Gott gesagt, ich will sie prüfen, ob sie mir vertrauen. Ich will sie prüfen, ob sie mein Gesetz befolgen. Bevor das Gesetz kommt von Mose, war das Gesetz, ich bin euer Versorger. Ich bin euer Versorger. Ich möchte, dass ihr mir vertraut. Bevor Gott Mose das ganze Gesetz offenbart hat, hat er erstmal diese Regel dem Volk anvertraut. Ich schicke euch Manna. Ich versorge euch. Aber ich möchte, dass ihr mir vertraut. Ihr müsst es nicht sammeln für den nächsten Tag. Das braucht ihr nicht. Ich komme jeden Tag neu. Es ging um Vertrauen. Es ging darum, dass Gott da ist bei dir und bei mir. Dass wir Gott so fürchten, so ihn lieb haben, weil er der Größte ist, weil er wirklich vertrauenswürdig ist. Dass wir ihn so respektieren und ihm vertrauen. Und Gott kennt die Sehnsüchte meines Herzens, wisst ihr, er weiß das alles. Er hat auch viele Sachen in unser Herz reingelegt. Sehnsucht nach Bedeutung und nach Größe in unserem Leben, gesehen zu werden. Den Platz einzunehmen, der für uns bestimmt ist. Diese Sehnsucht trägt jeder Mensch. Jeder Mensch. Aber die Frage ist, wie kommst du dazu, dass du Anerkennung bekommst und dass du gesehen wirst? Wie kommst du dazu, dass Menschen dich bewundern? Und hat das dann eine Bedeutung für die Ewigkeit? Und bist du damit zufrieden, ob bist du leer und empty? Deshalb Gottesfurcht. Wir richten uns nach Gott. Er sucht Menschen, die wirklich danach fragen, Gott, was ist dein Wille? Dein Wille, dein Reich soll kommen in meinem Leben. Dein Wille soll geschehen. Und das betrifft auch ganz normale alltägliche Sachen, die mein Leben anbetreffen. Sachen, die du dir anschaffst, Sachen, die du siehst und schaust, das zieht sich hindurch durch mein ganzes Leben, ob ich Gott respektiere, ob ich auf Gott höre und ihm befolge oder ob ich meine eigenen Wege gehe und auf einen anderen Weg vielleicht zum Ziel komme, aber das hat keine Bedeutung für die Ewigkeit. So, Gott sucht Menschen in seinem Personal, in seinem Job, die wirklich Gott respektieren, die Gott über alles stellen, die erst nach Gottes Meinung fragen, so was soll ich jetzt tun? Welchen Weg soll ich jetzt nehmen? Welchen Ehepartner soll ich haben? Da kann man auch viel zu schnell manchmal handeln oder selbst Gott ein bisschen helfen wollen. Gott, ich helfe dir schon, ich weiß. Guck mal hier, das ist eine gute Partei. Ja, oder Partie. Und Gott sagt, nein, warte. Ich habe einen guten Partner für dich. Ich habe einen guten Partner für dich, ja. Aber respektiere mich erstmal. Warte da drauf. Mach keine Fehler, ja. Und folge mir einfach. Und das ist eine Qualität, die Gott sucht. Das ist eine Qualität, die Gott wirklich sucht. Und jeder von uns ist auf die Nase gefallen bei gewissen Sachen. Wir fallen vielleicht immer wieder auf die Nase, aber wir können immer wieder aufstehen. Wir können immer wieder aufstehen und das begeistert mich an so vielen Geschichten, auch bei Jakob und Abraham und Isaac, wenn du das liest, das waren unperfekte Menschen, die haben alle Fehler gemacht, aber die sind aufgestanden und die haben Gott neu vertraut und Gott konnte mit den Menschen Geschichte schreiben. Jakob war ein Betrüger. Jakob, der Name bedeutet Betrüger eigentlich und hat seinen Bruder zweimal betrogen. Ja, das war kein guter Anfang. Bei dem Mann Gottes, ja, bis er dann ausgewandert war und selbst betrogen worden ist von seinem Schwiegervater. Das ist kein guter Schwiegervater, das ist nicht mein Schwiegervater. Jakob wurde von seinem Schwiegervater betrogen um Frauen und um Rind und Lämmer und Ziegen und sonst was. Er wurde betrogen, bis Jakob zur Umsicht kam, bis er an einem Ort war, wo er mit Gott gerungen hat. So dass der Engel Gottes sein Hüftgelenk verrenkt hat. Er brauchte wahrscheinlich eine große Dosis Physiotherapie danach, glaube ich. Regina, wäre das zu reparieren? Hüftgelenk verrenkt? Nee, gut. Okay, er hat so mit Gott gekämpft, dass der Engel sein Hüftgelenk verrenken musste. Er war so drauf aus, Gott, du musst mich segnen, Gott, du musst mich segnen. Ich habe so versagt, ich habe so viele Dinge falsch gemacht und jetzt muss ich erleben, dass ich selbst betrogen werde. Jakob wurde zu Israel. Der Engel Gottes oder Gott sprach zu ihm, du heißt nicht mehr Betrüger, du heißt Israel. Und wir wissen, dass von Jakob die 12 Stämme Israel gekommen sind. Das war der Anfang. So, jeder kann aufstehen. Jeder Mensch kann aufstehen und sagen, Gott, ich will dich fürchten. Ich will nach deinen Regeln leben, nach deinen Maßstäben. Ich will nach deinem Reich trachten. Ich will wieder zurück zu dir. Ich will dir vertrauen. Ich muss nicht betrügen. Ich will dir vertrauen, Gott. Ich will dir vertrauen. Ich weiß, dass du mich von A nach B bringst und weiter. Gott sucht solche Menschen. Amen? Amen. Genau. So, lass uns jetzt weitergehen zu dem zweiten Punkt. Und zwar, dass Gott die Männer und Frauen sucht der Wahrheit. Gott sucht Menschen, die ihn fürchten, die ihn respektieren, die ihm vertrauen. Und Gott sucht Männer und Frauen der Wahrheit. Was bedeutet das? Zunächst, wir haben die Wahrheit erkannt. Jesus ist die Wahrheit. Jesus spricht über sich selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir haben die Wahrheit erkannt. Aber hier geht es besonders auch um eine bestimmte Wahrheit, um eine bestimmte Qualität. Und zwar darum, was unser Leben vollkommen verändert, ist die Wahrheit, die wir erkennen, dass wir ohne Jesus verloren sind. Es ist eine Wahrheit in meinem Leben, es ist eine Wahrheit in deinem Leben, die unerschütterlich ist, und zwar die Wahrheit, ohne Jesus sind wir verloren. Deshalb kamen wir auch zu Jesus. Die Erkenntnis dieser Wahrheit brachte uns zu Jesus. Und zwar, dass wir ohne ihn verloren wären. Amen. Es gab einen Tag in deinem Leben, vielleicht war das ein Prozess bei dir, es gab einen Tag, wo ich das richtig erkannt habe, ich bin verloren ohne Jesus. Egal, was ich habe oder nicht habe, ich bin verloren ohne diesen Jesus in meinem Leben. Aber es geht weiter. Und jetzt kommt der Knackpunkt eigentlich. Gott sucht Menschen der Wahrheit. Der Knackpunkt ist, dass wir das immer wieder erkennen müssen. Dass wir Menschen sein sollen, die immer wieder zu ihm Ja sagen. Immer wieder neu. Wenn ich mir die Jünger von Jesus anschaue, als sie zu ihm kamen und sie das Ja-Wort zu ihm gesagt haben und gesagt haben, ja, Jesus, ich folge dir, das sind Menschen, die immer wieder, vielleicht tagtäglich neu, Ja zu ihm sagen mussten. Sie wurden herausgefordert, sie wurden auch von Jesus ermahnt, immer wieder ermutigt. Und sie sind nicht das geworden, was sie geworden sind, weil sie nur einmal Ja zu ihm gesagt haben, sondern sie sind das geworden, was sie geworden sind, weil sie jeden Tag zu ihm Ja gesagt haben. Und ich stelle mir die Frage, bin ich der Mann, bin ich der Mensch, der immer wieder zu Jesus Ja sagt? Oder verlasse ich mich drauf, einmal Ja gesagt, reicht's? Dass wir wieder das Beispiel der Ehe natürlich, ne? Das ist einfach da. Das reicht nicht einmal, dass wir Ja sagen, sondern das ist manchmal jeden Tag, dass man sich Ja zueinander sagen muss und das kostet auch oft einen Preis. Und damit die Ehe bestehen bleibt und lebendig ist und Spaß macht, sollten wir das jeden Tag tun oder jedenfalls so lange, wie es notwendig ist, in den Momenten, dass wir immer wieder Ja sagen zueinander. Und das ist etwas, was hier gesucht wird, eine Qualität, die hier gesucht wird und die einen von den anderen unterscheidet. Ob wir Menschen sind, die immer wieder aufs Neue Ja zu ihm sagen. Sind wir lernfähig? Sind wir belehrbar? Oh, das Wort klingt nicht gut. Belehrbar. Nein. Ja. Ja, aber dann Umsetzung auch bitte dabei. Umsetzung, Aufnahme. Du kannst die Sachen aufnehmen. Ich nehme alles auf. Mache ich das auch? Deshalb ist es so, Jesus sucht keine Christen. Also in Anführungszeichen, es ist nicht so, dass Christsein der Begriff an sich schlecht ist. Nein, Gottes Willen, das ist richtig. So wurden Menschen bezeichnet von der Außenwelt, die Jesus gefolgt sind. Christus, Christus, Christus ähnlich. Jesus sucht immer noch Jünger und seine Nachfolger. Das macht einen kleinen Unterschied. Jesus sucht Jünger und Nachfolger. Jünger, das sind die, die lernen. Die Lernenden. Nun, ich habe gehört, dass im fortschreitenden Alter man nicht so gut lernfähig ist. Oder lernfaul, ich weiß es nicht. Stimmt das, dass man nicht mehr so, ich glaube nicht, das stimmt nicht, oder? So, dass man so sagt, ah, mehr aufnahmefähig sind vielleicht die Kinder, so, die lernen schneller und so weiter. Und dann wir dann ab 20 nicht mehr? Na gut, ab 40. Ist gut, ja. Nein, das ist Schwachsinn, das ist Lüge, ja. Also ich möchte lernbereit sein. Ich will lernfähig sein. Ich will belehrbar sein. Ich will die Wahrheit annehmen, die Gott über mich spricht, die Gott mir offenbart, durch Menschen, durch sein Wort. Gott hat keine Angst, dass wir ihn enttäuschen. Er hat keine Angst davor. Aber er möchte unser Ja. Er möchte unser Ja. Und er möchte, dass wir uns der Wahrheit stellen. Er möchte, dass wir uns unserem Leben stellen. Wisst ihr, das ist ein Prozess, das ist eine tiefe Wahrheit, wenn wir darüber sprechen, dass wir Männer und Frauen der Wahrheit sind. Es ist nicht nur einseitig, es ist vielfältig. Es betrifft unser ganzes Leben. Es betrifft Bereiche, wo wir schwach sind. Wo wir schwach sind und wo wir auch diese Schwachheit erkennen und bekennen. Uns der Schwachheiten stellen. Der Wahrheit stellen über uns. Und daran arbeiten. Wisst ihr, die Jünger haben Charakterschwächen gehabt. Also spätestens, wenn du Chosen geguckt hast, das ist so eine Serie, so eine TV-Serie, Chosen, über Jesus und seine Jünger. Also spätestens, wenn du diese Serie gesehen hast, dann merkst du, dass die Leute gar nicht so cool sind. Perfekt. Die sind cool. Aber nicht wirklich perfekt, ja. Die haben Fehler. Und so sind wir es auch. Wir haben Charakterschwächen. Und das Bodenpersonal hat Charakterschwächen manchmal. Leute in meiner Firma haben Charakterschwächen. Ich habe Charakterschwächen. Sehr wohl. Also ich arbeite in einem Büro mit zwei anderen Leuten und die kennen mich sehr gut. Meine Frau kennt mich besser, aber sie kennt mich auch sehr gut. Und ich weiß um meine Charakterschwächen. Aber stelle ich mich dem? Gott möchte meine Schwächen ausgleichen. Er möchte Fachpersonal. Er möchte Leute, die ein Vorbild sind, nicht perfekt, nicht vollkommen, aber er möchte unsere Entwicklung einen gewissen Progress sehen. Er möchte in meinem Leben eine Entwicklung sehen, die da heißt, wir gehen von Helligkeit zu Helligkeit. Wir gehen von Kraft zu Kraft. Wir schauen Gott an und wir werden verwandelt in sein Ebenbild. Er möchte das. Und das passiert nicht nur, aber meistens an meinen Schwachheiten, dass ich Gottes Einwirken zulasse, dass er an mir arbeitet. Und im 2. Korinther 12, 9 steht es hier, und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nur vielmehr meiner Schwachheit rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Hier haben wir den Paulus, der sagte, er hat das für sich selbst erkannt. Er spricht aus der Erfahrung, das ist sein Leben. Er hat Schwachheiten, er hat sie erkannt. Und er weiß, Gottes Kraft kommt in dieser Schwachheit zur Vollendung. Er hat sie nicht versteckt, nicht verborgen, sondern er hat sich dem gestellt. Und wisst ihr, wie das praktisch aussehen kann, dass Gottes Kraft in deiner Schwachheit zum Einsatz kommt? Manchmal ist es so, dass es ausreicht, wenn ich Entschuldigung sage. Stellt euch praktisch eine Situation, wo man ausrastet oder wo man jemanden beleidigt oder wenn man sich falsch schlecht verhält, wo du falsche Sachen tust. Und wenn du Entschuldigung sagst, es ist kein Zauberwort, es ist ein Wunderwort, was Wunder vollbringt. Und in dem Wort Entschuldigung, in dieser Versöhnung, liegt Kraft, die zur Vollendung kommt. Das ist diese Bibelstelle ganz praktisch. Seine Kraft kommt in meine Schwachheit zur Vollendung. Das klingt sehr theoretisch normalerweise. Aber seine Kraft kommt in meinem Eigenständnis, meiner Schwäche, zum Einsatz. Eine Entschuldigung setzt Kraft frei. Versöhnung, Verbindung, dass Gottes Gegenwart kommt, dass etwas passiert aneinander, in einer Beziehung, in einer Familie, in der Firma, egal wo du arbeitest, wo du bist, wo du mit Menschen zu tun hast, da passieren Wunder durch eingestiegenes eigene Schwäche. Da kommt Kraft Gottes zum Wirken. Johannes 8, 31. Zu den Juden, die nun an ihn glauben, sagt Jesus, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Männer und Frauen der Wahrheit, heißt es nicht nur, dass wir einmal zu Jesus Ja gesagt haben und die Wahrheit erkannt haben, dass Jesus der Erlöser ist, sondern Menschen der Wahrheit heißt es auch, dass wir frei werden durch die Wahrheit. Jesus möchte ein Personal Menschen haben, die frei sind, die diese Wahrheit nicht nur theoretisch wissen, oh Jesus und so weiter, und ich war einmal Sünder, jetzt bin ich zu Jesus gekommen, ich gehe in die Kirche und so weiter, ich gehöre zu Jesus. Jesus möchte Menschen haben, die tagtäglich die Kraft der Wahrheit erleben, im eigenen Leben. Die durch diese Wahrheit verändert und verwandelt werden, sodass wir wachsen, sodass wir ihm Ehre bringen, dass wir in dieser verlorenen Welt Menschen sind, die Erntenarbeiter sind. Dass die Menschen zu uns schauen und irgendwie Gott entdecken, irgendwie Gottes Wunder entdecken, durch unser Leben, durch unser Verhalten, durch unsere Worte. Wir sollen Männer und Frauen der Wahrheit sein. Das heißt Menschen, die frei sind, weil wir unsere Schwachheiten erkennen, weil wir uns das eingestehen, weil wir Ja sagen, weil wir das sagen, was richtig ist, Entschuldigung, dass die Kraft Gottes kommt. Gott sucht solche Menschen in seine Gemeinde. Menschen, die ihn fürchten, Menschen, die ihn respektieren, Menschen, die sich nach ihm ausrichten, weil wir wissen, dass es um uns geht, dass er uns liebt, das alles gut meint, was er zu uns sagt, weil er uns liebt, weil er möchte, dass wir ein Haus auf einen Felsen bauen. Er möchte das. dass nichts einstürzt in meinem Leben und später in meine Ehe und später in meine Familie, sondern dass das Haus fest ist. Deshalb Gottes Furcht. Und er möchte, dass wir Männer und Frauen der Wahrheit sind. Dass wir erkannt haben, ich bin verloren ohne diesen Jesus. Und die erkannt haben, diese Wahrheit setzt mich frei. Diese Wahrheit verändert mein ganzes Leben. Diese Wahrheit verändert meinen Charakter. Diese Wahrheit gleicht Sachen aus in meinem Leben, die ich selbst nicht schaffe. Es sucht solche Menschen, die sich so hingeben. So hingeben. So vor dem Altar Gottes hinlegen und sagen, Gott, hier bin ich. Ich möchte dein sein. Jesus, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir, Herr, dass du uns willst. Du willst uns. Du willst uns. Herr, wir gehören zu dir. Wir gehören zu dir. Wir gehören zu dir, Jesus, Herr. Wir gehören zu dir. Wir gehen von Kraft zu Kraft, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist der Weg, den du für uns vorgesehen hast. Und Herr, wir biegen manchmal ab. Genauso wie das Volk, das durch die Wüste gezogen ist in das verheißene Land. Da wäre ein Weg viel kürzer. Und Herr, wir sind manchmal wie dieses Volk, aber wir kommen immer wieder zurück. Jesus, wir kommen immer wieder zurück zu dir. Wir kommen immer wieder zurück zu diesem heiligen Boden, wo wir anerkennen, Gott, du bist Gott und ich bin ein Mensch. Gott, du bist Gott. Du bist Gott. Du bist mächtig. Du bist mein Erlöser. Du hast einen Plan. Du gehst vor mir. Du bereitest den Weg. Und ich bin ein Mensch. Ich bin ein Nachfolger. Ich bin ein Jünger. Und ich will lernen. Und ich will gehen. Und ich will dir folgen. Und ich will auf deine Stimme hören. Jesus, wir danken dir für diese Wahrheit, die uns frei macht. Wahrheit, die wir erkennen, die wir bekennen. Für die Kraft dahinter. Für die Wunder, die du tust. In unserem Leben, durch uns, unseren Familien, unserem Umfeld, weil wir die Wahrheit erkannt haben. Herr, wir danken dir dafür. Lass uns unsere Herzen öffnen vor diesem wunderbaren, großen Gott und ihn reinlassen, unser Leben, sodass er kommt mit seinem Leben neu, dass er uns neu erquickt und belebt. Und dass wir Freude am Leben haben und Abenteuer mit Gott erleben und Sachen durchgestehen mit ihm und aushalten mit ihm und Kämpfe kämpfen mit ihm, sodass das, was bleibt zum Schluss, wertvoll ist für die ganze Ewigkeit.